Milan, willkommen zum Energiezone-Podcast. Wir haben lange nicht geredet. Ich habe erst gedacht, seit Januar, aber wahrscheinlich seit Anfang Februar haben wir keine Monthly-Folge mehr gemacht. Aber es ist eine ganze Menge passiert im Energiezonenmarkt, also im Energiemarkt. Ich werde immer öfter darauf angesprochen, auf Energiezone. Es betrifft immer mehr Menschen offensichtlich. Viele versuchen sich selber ein bisschen zu optimieren und überlegen, ob sie eine Balkon-Solarkraftanlage kaufen, aber auch ansonsten kommt das Thema immer wieder zur Sprache. Also es hat sich für mich schon gelohnt, hier Energieexperte zu werden. Aber wie lohnt sich's denn bisher für euch bei ONU? Du machst das ja beruflich, du musst ja damit Geld verdienen.
Ja, mit Energiezone weiß ich noch gar nicht, ob wir da wirklich Geld mit verdienen. Es macht vor allem Spaß, mit dir und mit den Gästen drüber zu reden, aber bei ONU läuft's gut. Wir nehmen ja jetzt hier an einem Samstag auf. Es war eine anstrengende Woche mit viel Randklotzen und ein bisschen weniger Schlaf. Also glücklich und zufrieden, aber ein bisschen erschöpft. Wir haben einfach gut Traction gerade. Also wir haben so die besten Monate waren Oktober, November und dann Dezember, Januar war ein bisschen ruhiger von den Kundenabschlüssen und so. Jetzt haben wir echt große Kunden geclosed. Soweit ich die Namen announcen kann, machen wir das auch über LinkedIn und so. Die sind, glaube ich, allseits bekannt. Also große Großverbraucher auch mit dabei und ja, es fühlt sich so an, als ob wir gut vorankommen, aber auch immer mehr Arbeit sich auf nicht genügend Leute verteilt. Also sozusagen die Aufwände pro Person sind einfach hoch grad und deswegen stellen wir jetzt auch nochmal eine kleine Welle ein, ein paar Techies, aber auch sozusagen Generalistenstelle, Founders Associate und so. Also wer da Lust hat, ich hijacke das jetzt einfach mal für Eigenwerbung. Guckt auch nochmal bei uns auf den einschlägigen Seiten oder schreibt mir einfach auf LinkedIn eine DM oder so. Das genau, freuen uns über Verstärkung, wer Lust hat, an Energiewende für Gewerbe- und Industriekunden zu arbeiten, dann let us know. Coole Softwarefirma in Berlin.
Hast du denn eigentlich zu Hause in deiner Berliner Wohnung auch so eine Balkon-Solaranlage?
Ich habe immer mal gedacht, ich sollte das mir besorgen. Ich glaube, der Case ist eigentlich gut. Ich bekomme irgendwie gerade einfach nicht dazu. Case in Point nochmal für das, was ich vorher gesagt habe. Aber ja, sowohl einen kleinen Speicher würde ich mir hier gerne organisieren, als auch Balkon Solar.
Ja, also heute wird es sich sehr lohnen. Hier ist es windig und sonnig. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Strom. Ich habe hier versucht, das E-Auto meiner Schwester anzustecken an die Wallbox, aber das lädt nur mit einer Phase, mit 3,5 kW. Ja, okay. Keine Ahnung, ob die Wallbox kaputt ist oder ob das Auto falsch konfiguriert ist. Das ist zum ersten Mal angeschlossen. Mal schauen, ob das geht. Aber was für mich neu ist, wir produzieren jetzt hier schon im März an sonnigen Tagen so viel Überschuss. Also wenn da kein Auto dranhängt, was zwischendurch lädt, dann geht's ins Netz. Und bei den vielen Solaranlagen in Schleswig-Holstein und jetzt auch bei dem Wind wird es wahrscheinlich kaum Abnehmer geben, die den Strom überhaupt brauchen. Jetzt überlege ich mir schon neue Einsatzmöglichkeiten, wo man den Strom hinspeichern kann. Ich habe jetzt aber auch gelernt, Klimaanlagen sind relativ effizient. Also wenn man das Haus hier kühlt, dann ab April, Mai, Juni, wenn es zu warm werden sollte, dann verbrauchen die Klimaanlagen tatsächlich auch nicht so viel Strom. Mal schauen, was wir damit machen. Sollte ich mir einen neuen großen Speicher zulegen? Kennst du die Speicherpreise aktuell?
Ich so ganz genau nicht, aber du wirst sicher, du hast wieder einige recherchiert, nehme ich an, oder?
Ich hänge natürlich quasi permanent im MyDeals-Forum rum und gucke auf Solane 24 und den ganzen anderen Speicheranbietern. Und jetzt der Speicher, der in meinen Wechselrichteranbieter passt, Kostal, der kostet nur noch 170 Euro pro Kilowattstunde. Sehr, sehr billig, also ein Viertel von dem, was ich mal bezahlt habe vor 5 Jahren für den BYD-Speicher. Und jetzt frage ich mich, macht das Sinn, das irgendwie zu kaufen? Also ökonomisch macht es Sinn für die Eigenoptimierung. Hat man in 2-3 Jahren wahrscheinlich schon wieder raus, das Investment. Aber solange ich irgendwie nicht am Strommarkt richtig teilnehmen kann, solange mein EMS, das ist ja OpenWB, die Wallbox ist ja unser EMS hier bei uns zu Hause, so einen Speicher nicht steuern kann, solange da Kostal die Schnittstellen nicht freischaltet, bleibe ich so ein bisschen hier in der Insellogik verhaftet und warte einfach mal, wie sich dieser Markt weiter entwickelt. Soll ja jetzt durch die Bundestagswahl nochmal die Strompreise sinken, nicht? Stromsteuern und Netzkosten sollen sinken, 5-6 Cent soll das nochmal bringen, glaube ich. Müssen wir gleich nochmal recherchieren im Detail. Dann sinkt natürlich der Anreiz der Eigenversorgung oder der Eigenoptimierung ein Stückchen. Aber nach vorne glaube ich, du hast ja hier ein, zwei Paper schon geteilt, die wir heute besprechen. Strompreise werden strukturell nicht günstiger, also nicht die Stromerzeugungskosten, sondern Strompreise, was man zahlen muss am Ende. Also kann es sinnvoll sein für die zukünftigen Verbraucher, Wärmepumpe, E-Auto, Klimaanlage, durchaus die Eigenerzeugung zu optimieren. Aber heute ist wirklich ein sehr sonniger, windiger Tag. Ich frag mich, wo man das jetzt ablesen könnte, wie viele Anlagen in Schleswig-Holstein abgeschaltet sind gerade, also zum Beispiel Winderzeugungsanlagen, Windkraftanlagen, weil der Strom einfach nicht verkann.
Die Anzahl der Anlagen oder die abgeregelte Menge, glaube ich, kriegst du über Netztransparenz oder Smart-Plattform, kann ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, die Menge, ich weiß nicht, ob eine Anzahl der Anlagen, aber ich weiß auch nicht, wie hoch auflösend das ist geografisch. Ich schaue nochmal, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich viel abgeregelt werden heute, aus Wind und Sonne.
Ja, genau. Die Kostenenergiewende ist auch heute ein bisschen das Kernthema. Was hast du denn da mitgebracht?
Meines Erachtens hast du das hier reingebracht, Christophers Paper, da Optimierung, aber keine Preiswende, oder? Also ich habe es mir natürlich angeschaut, aber weiß nicht, ob du nochmal einen speziellen Take drauf hattest.
Ja, also der Christoph Bauer, genau, wir hatten ihn ja auch schon mal zu Gast hier, ein Spezialist und Lehrbeauftragter an der FAU Erlangen-Nürnberg, hat sich das mal so ein bisschen angeschaut und durchgelesen, wohin sich denn die Energiepreise entwickeln. Er hat das auch, ein gutes Paper können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes, und dort erzählt er so ein bisschen über unser Dilemma. Ja, das Dilemma ist ja tatsächlich, dass wir zwar jetzt große erneuerbare Energien Kapazitäten aufbauen, aber durch diese geringen Stunden im Jahr, die laufen, also Photovoltaik irgendwie 1500 Stunden, Windkraft 2500 Stunden, sind natürlich die Systemintegrationskosten recht hoch, weil für eine relativ geringe Erzeugungsmenge sozusagen große Netze ausgebaut werden müssen. Aber wir haben gar nicht so viele Alternativen, das sagt er ja auch in seinem Paper. Was mich so ein bisschen Trübsal blasen lässt, ist, dass seine Aussage am Ende ist, es gibt keine kurzfristige Lösung dafür. Wasserstoff wird teuer bleiben. Ersatzkraftwerke sind auch teuer, wenn sie jetzt nicht die ganze Zeit laufen. Kernkraft rechnet sich auch nicht. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren. Also müssten wir uns darauf einstellen, dass Strom teuer bleibt oder generell Energie teuer bleibt. Das finde ich doof, weil es gibt relativ gute Studien darüber, dass Länder oder Systeme, die einen hohen Energieverbrauch haben, in der Regel auch mit einem hohen Wohlstand korreliert sind. Wenn jeder von uns jetzt quasi keine Energie verbraucht, dann kann das durchaus mit einem Wohlstandsverlust einhergehen. Und ich bin der Meinung, dass wenn Energiekosten sehr gering sind, und erstmal sind ja die Erzeugungskosten von Wind- und Sonnenenergie relativ gering, dann kann das einen sehr positiven volkswirtschaftlichen Effekt haben. Und diese Hoffnung hat er mir so ein Stückchen genommen mit dem Paper. Das ist das, was ich da so rauslese. Und das ist so ein Stückchen wissenschaftlich aufgebaut, dieses ganze Paper. Da hat er relativ viele Quellen auch nochmal, Quellen nochmal verlinkt. Es wird dazu aufgerufen, dass man mit mehr, ein bisschen sachter die Energiewende durchsteuert, weil, wir mit den Systemkosten einfach sonst so hoch werden, dass unbezahlbar wird. Und es gibt so ein gutes Beispiel für diese Systemkosten, wo man das gut ablesen kann, dass es zu schnell geht, und zwar die Verfügbarkeit von Trafos. Wir haben ja immer noch keinen Verteilnetzbetreiber hier im Podcast gehabt. Und es hat sich auch immer noch keiner, es haben sich schon ein, zwei gemeldet, aber es hat dann doch nicht geklappt bisher. Wenn wir mehrere hundert Verteilnetzbetreiber jetzt bei den 5 Trafo-Herstellern in Europa anrufen und Trafos bestellen, dann sind die Preise natürlich im Sinne der Trafo-Hersteller gestaltet. Ja, das ist ja quasi ein guter Verkäufermarkt in einem limitierten Produktionsmarkt. Ne? Und alle brauchen irgendwie ein IT-System, Overhaul, um das Ganze irgendwie durchzusteuern. Das funktioniert so nicht. Also physisch würde es Sinn machen, bestimmte Dinge zu tun, aber uns fehlen einfach die Org-Charts, das überhaupt durchzusetzen. Und ja, auch wenn wir jetzt quasi sehr, sehr viele Solarpaneele gebaut haben in Deutschland, ja, Rekordausbaumengen und viel Windkraft genehmigt worden ist, fehlt jetzt einfach dieses Puzzlestück, um das auch irgendwie günstig an den Endkunden zu bringen. Deswegen glaube ich, dass die Ausbaugeschwindigkeit ein Stückchen nachlässt. Und ich glaube auch, dass diese Studien jetzt immer mehr werden, die die hohen Wechselkosten, also es ist ja quasi ein temporärer Effekt, dass wir jetzt das System einmal so durchfinanzieren müssen, dass wir die Leitung haben, die Batteriespeicher haben. Aber diese Wechselkosten werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren sehr hoch sein. Und damit sind auch die Strompreise inklusive der Netzgebühren sehr, sehr hoch. Das finde ich schade, weil das negativ korreliert mit Wirtschaftsentwicklung.
Ja, genau. Ich habe auch dazu noch mal dann auf LinkedIn geguckt und gesehen, dass auch Leon Hürth, Hans König und Christoph Maurer zusammen noch mal jetzt kürzlich einen Zeitungsartikel in der FAZ zu Energiewende günstiger machen publiziert haben und da so ein bisschen so eine nüchternere Reformagenda, ein ganz scharfer Blick auf die deutsche Energiepolitik gegeben haben. Und das geht ja sozusagen in die gleiche Richtung. Stromverbrauch ist einfach ein kleines bisschen weniger als gedacht. Also statt den irgendwie 750 Terawattstunden bis 2030, mit dem wir mal gerechnet haben, sind wir jetzt irgendwie bei so 600, 650 Terawattstunden, die realistisch sind, ne? Also und logische Konsequenz daraus wäre ja auch dann die Ausbauziele für Erneuerbaren und Netze und Sauerstoff dann irgendwie dementsprechend realistisch anzupassen. Dann auch bei der ganzen Förderpolitik so weniger Gießkanne, mehr Strategie, also gerade so Themen und das weiß ich tatsächlich aus erster Hand, weil wir ja immer mit Energieeinkäufern von großen Stromverbrauchern auch reden, so diese ganze Strompreiskompensationsthematik, Klimaschutzverträge, Thematik, die muss man einfach ein bisschen gezielter einsetzen. Nicht jeder energieintensive Betrieb braucht irgendwie eine Vollförderung und diese Bandlastprivilegien, und so haben wir auch schon gesprochen. Dann, und das ist ein Punkt, den würde ich vielleicht auch aufs Panel nehmen beim Energiefrühstück. Wir wollen ja wir machen in Hamburg ziemlich safe wieder das Energiefrühstück am Rande der OMR an dem Dienstagmorgen, 8 bis 10, kommen aber nochmal genauere Infos natürlich dazu. Könnt euch gerne anmelden. Einfach beim Team at energiezone.org schreiben oder mir auf LinkedIn oder unter unseren LinkedIn-Posts Mettbrötchen kommentieren. Das fand ich ganz gut, Alex, von dir. Dann weiß ich immer, ihr wollt kommen und packen wir euch mit auf die Liste. Aber
hast du ja bei den Leuten zurückgemeldet, die Mettbrötchen kommentiert haben? Ich habe das gar nicht mehr weiter verfolgt, aber es waren, glaube ich, schon ein paar, die noch kommentiert haben.
Waren ein paar, die sind aufgenommen und die kriegen jetzt bald die Bestätigung. Da sind wir dran. Also das Thema Solar und Speicher eben groß statt kleinteilig zu machen, weil also sozusagen Heimspeicher aktuell einfach sozusagen Steuersparmodelle sind ohne Systemnutzen und die Förderung kleiner Aufdachanlagen, weiß ich nicht, ob wir ganz beenden müssen, aber vielleicht irgendwie nochmal neu denken. Und das wäre, ja.
Da aber warum würdest du sie weiter fördern, Aufdachanlagen?
Aktuell Argument ist, dafür wäre, und das ist ein weiches Argument, das ist kein hartes Kostenargument, das ist sozusagen Buy-in. Die Leute, also so wie du dich halt mit dem Thema befasst, weil du irgendwann angefangen hast, dich auf diesen Journey zu begeben. Also wenn du eine Solaranlage auf dem Dach, ich war jetzt bei meinem Cousin in Frankfurt in der Nähe, der hat jetzt seit ein paar Monaten eine Anlage und irgendwie setzt er sich natürlich mit dem Thema auseinander jetzt und hat vielleicht auch ein bisschen mehr politische Überzeugung, das mitzutragen, als wenn es ganz fernab nur irgendwo in der Landschaft ist und die Landschaft verändert. Also das, glaube ich, ist ein weiches Argument, aber ist ein Argument dafür. Wie sich das durchsetzen kann gegen die anderen, muss man natürlich, also es reicht nicht, dass wir dafür 15 Milliarden pro Jahr ausgeben, glaube ich, aber es reicht vielleicht für einen Teil davon.
Und müssten gesunkenen Speicherpreise, müsste man die Förderung nicht total limitieren und einfach sagen, okay, wir bezahlen dir Solarstrom, den du ins Netz stellst, zwischen 8 und 10 Uhr, ja, im Sommer zum Beispiel, und 16 und 18 Uhr, und den Rest musst du irgendwie selber verbrauchen. und dann entsprechend abspeichern. Und durch den Smart Meter, der damit einhergeht, könnte man halt so incentivieren. Aber es ist jetzt quasi noch mehr Solarstrom von kleinen Aufdachanlagen, die dann mittags in den Markt drücken, macht ja schon wenig Sinn, oder?
Macht total wenig Sinn. Und wie man es dann genau macht, TBD, aber auf jeden Fall sollten die Kosten davon spürbar sein oder sozusagen die Preise, der Wert von und Nutzen von den dezentralen Akteuren halt klar gespürt werden. Und das ist, glaube ich, aktuell nicht so. Da gibt es viel zu viel Puffer dazwischen. Mhm. Aber das wäre vielleicht ein spannendes Thema für das Panel, auf mehr sozusagen die Kleinen gegen die Großen, gar nicht um sie gegeneinander aufzuhetzen, aber um die Argumente gut auszutauschen. Es gibt sich ja auch noch mehr ein Argument, was jetzt Philipp Schröder sagen würde, und das hast du ja mit ihm auch in dem letzten Pod vor ein oder zwei Folgen ja auch besprochen, wäre natürlich, naja, du musst halt, wenn du eine Großanlage, eine Freiflächenanlage irgendwo stehen hast, dann musst du halt noch Netz bauen, dass es halt zu den Leuten kommt. So, also das ist natürlich dann Netzausbau, Kosten muss man da irgendwie für die Systemkosten insgesamt mit einrechnen. Das stimmt schon. Aber ja, also siehe Armanis Folge, man muss da, glaube ich, hart auf die Kosten gucken. Und Faktor 3 wäre natürlich viel. Also wenn die Aufdachanlage zu Hause dreimal teurer ist als die Freiflächenanlage irgendwie zwei Dörfer weiter, dann sozusagen so viel Netz können wir da gar nicht bauen müssen, um dass das dann ein fairer Vergleich wieder wird. Aber wir gleiten so ein bisschen ab, aber ich finde das Paper von den, also von Christoph, von Leon und von Hans super. Christoph und Leon waren ja schon bei uns im Podcast, will ich mir Hans König von Aurora auch mal einladen. Mhm. Aber ja.
Aber ich lese immer wieder in der Twitter-Blase, in der ich mich teilweise bewege, oder x.com heißt es jetzt, ja, dass ja viele Akteure da eine Lösung haben, und die Lösung heißt immer wieder Atomkraft. Und wir hatten da schon das ein oder andere Mal drüber geredet. Jetzt ist ja auch die sozusagen ehemalige Politikerin, oder ist immer noch Politikerin, Christina Schröder, hat das jetzt auch wieder gepostet. Daniel Stelter wird nicht müde, das zu wiederholen. Und vielleicht mal sozusagen für mich zusammengefasst, also hätten wir die Strategie verfolgt wie in Frankreich, dann seit den 60er, 70ern, 80ern massiv Atomkraftwerke gebaut und hätten die auch heute zu damaligen Preisen schon voll abgeschrieben, wären rangeblieben, wäre das jetzt für die Energiewende und für die Dekarbonisierung, ist mal gar nicht so schlecht. Also besser als die Braunkohle und Erdgaskraftwerke, die wir heute haben. Weil wir das aber nicht gemacht haben und seit den 80ern uns eigentlich Stück für Stück davon verabschieden, also mindestens seit den 90ern Stück für Stück davon verabschieden, ist der Zug eigentlich abgefahren, vor allem kostenseitig, weil es halt einfach zu teuer geworden ist, Atomkraft zu bauen, es zu lange dauert, bis das verfügbar ist. So, das ist immer meine Zusammenfassung. Also ich würde mich der Diskussion stellen und sagen, ich würde auch das Thema Atomkraftgefahr Endlager ein Stückchen ausblenden und sagen, also hätten wir so machen können wie Frankreich, ja, dann wäre es jetzt billiger, CO2-ärmer, gut für die Energiewende. Wären wir zwar ein bisschen abhängig von Russland bei dem ganzen Thema Uran, also unabhängig wären wir dann auch nicht, aber ja, sozusagen wär billiger und besser gewesen für das, was wir vorhaben. Haben wir aber nicht. Müssen wir also abschreiben, diese Idee, und müssen nach vorne gucken. Und nach vorne ist Atomkraft keine Lösung. So gucke ich auf den Markt drauf. Ist diese naive, kurze Zusammenfassung aus deiner Sicht korrekt?
Also die Kernaussagen, dass länger laufen lassen, vielleicht wieder einschalten, auf jeden Fall unsinnig. Die hab ich ja auch schon mal hier vorgetragen, ne? Also hatten wir auch offenen Brief. Da waren auch Hans König, Christoph Maurer und Leon Hirt auch mit dabei. Gerade kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine und wo wir wirklich hier eine große Energiekrise hatten und Mangellage und Preise durch die Decke gegangen sind, sozusagen auf jeden Fall noch mal mehr. Also, und da, ja, man hätte die letzten AKW technisch und wirtschaftlich sinnvoll ein paar Jahre länger laufen lassen können, aber jetzt wieder hochfahren, sozusagen jahrzehntealte Reaktoren reaktivieren mit neuem Personal, mit Brennstäben, mit irgendwelchen Sicherheitsfreigaben, die ja auch schon teilweise zurückgebaut wurden, glaube ich, auch teuer und politisch hochtoxisch und wenig Ertrag. neue AKW bauen, auf jeden Fall zu spät, auch zu langsam und zu teuer, ne? Also selbst wenn, wenn wir uns heute entscheiden würden, dann lass uns mal froh sein, wenn die Inbetriebnahme irgendwann 2045 plus oder so reinkommt. Dann auch die Frage, wer soll es denn bauen, wer soll es versichern, wer soll es betreiben? Da frag mal die ganzen großen Energieversorger, weiß ich auch nicht, wer da sozusagen voll ins Marktrisiko gehen würde und dann auch natürlich eine gewisse regulatorische Unsicherheit und so, weil es gab ja mal die Idee, die zu betreiben und dann wurden sie abgeschaltet, dann gab es den Ausstieg aus dem Ausstieg und den Wiedereinstieg, whatever. Es war ja auch immer viel hin und her. Also das ist glaube ich schwierig. Ich glaube, dass die ja, also keiner reißt sich so richtig um diese Projekte. Ich glaube, es ist halt einfach auch ein, das meine ich mit es ist delikat, es ist ein Thema, was eher spaltet, mhm. im Wortwitz zu sein, aber und also auch die Dauer, bis wir das hinkriegen, weil der Berliner Flughafen wurde ja immer rauf und runter gewitzelt. Das war ja natürlich irgendwie der absolute Präzedenzfall, aber ich meine, Stuttgart 21, selbst in Baden-Württemberg kriegen wir irgendwie Großprojekte jetzt nicht mehr so super schnell hin. Und auch die Franzosen, also das Thema Flamanville, das ist, glaube ich, ja auch hoch und runter diskutiert worden in der Twitter-Blase, in der LinkedIn-Blase, ne? Und das nur um es irgendwie ganz klar zu machen und portiert zu machen, das habe ich nochmal raus recherchiert. Also Kernkraftwerk Flamanville, insbesondere der dritte Reaktorblock, Flamanville 3, hat seit Baubeginn im Dezember 2007, wo sie mit noch 3,3 Milliarden Euro geschätzt hatten und eine geplante Inbetriebnahme 2012, im Laufe der Jahre irgendwie eine Kostensteigerung gesehen, aber Dezember 2008 auf 4 Milliarden, Dezember 2012 Erhöhung auf 8,5 Milliarden und jetzt, Januar 25, Gesamtkosten insgesamt, und das ist so vom Bundesrecht oder vom französischen Rechnungshof irgendwie, glaube ich, ganz gut faktisch belegt, 23,7 Milliarden Euro beziffert. Also so, das ist sozusagen, wirkt bei mir dann auch nicht immer so, da entsteht bei mir nicht die Überzeugung, dass wir das super gut hinkriegen würden aktuell in Europa. Und deswegen, glaube ich, war das deine Zusammenfassung gar nicht so schlecht.
Ja, aber was ich mir nicht so richtig erklären kann, also es kommt ja trotzdem immer wieder hoch, ne, in diesen öffentlichen Diskussionen. Und also das machen ja auch schlaue Leute. Also Daniel Stelter war ja auch schon im Kassenzone-Podcast. Die sind ja im Grunde genommen schlau. Aber dieses nach hinten gucken, ne, Frankreich macht es irgendwie auch, das reicht ja nicht aus. Also auch wenn wir jetzt hier atomkraftfreundlich wären in diesem Podcast, und so tun würden, dass wir diese Technologie total mögen, müssten wir doch anerkennen, dass es eine sehr teure Technologie ist. Und ich glaube, sie macht uns ja immer noch abhängig. Hast du nicht rausgesucht, dass irgendwie ein Drittel oder ein Viertel quasi auch der französischen Uranimporte, die kommen ja immer noch aus Russland und Kasachstan. Auch die ganze Aufbereitung passiert ja immer noch dort. Das ist jetzt genau. Im Zuge der aktuellen geopolitischen Gemengelage jetzt auch nicht irgendwie der smarteste Move.
Also genau, also wer sagt, mit Kernenergie werden wir unabhängig von Energieimporten und sozusagen der Versorgungssicherheit beistanden, so würde ich dagegen halten, so Gegenteil ist der Fall. Uran muss zu 100% importiert werden und Deutschland und der EU gibt es keine nennenswerte eigene Uranförderung mehr. So, gibt hier auch Vorkommen, aber und ja, ich glaube, das waren 2020 waren die Zahlen, rund 40% des in der EU verwendeten Urans aus Russland und Kasachstan. Also autoritär regierte Staaten. Weitere große Lieferländer sind dann irgendwie Niger oder Usbekistan. Niger, ein guter Freund von mir, hat irgendwie viel zu da gearbeitet und war auch vor Ort dort immer. Und da gab es ja dann jetzt auch einen Push. Und ich glaube, die ganze Uran-Export-Thema, sich von Frankreich zu lösen aus den sozusagen jahrzehntealten Knebelverträgen, wo sie da sehr günstig das Uran bezogen haben, war auch ein Teil von diesem geopolitischen Spannungsfeld und Konflikt, dass es da einen Putsch gab. Also ich weiß nicht, also ne, auch die Anreicherung und Brennelementfertigung sind international konzentriert. So ein Drittel der weltweiten Urananreicherungskapazitäten liegt in Russland. Ja. Deutschland hat auch für seine letzten AKW den Brennstoff überwiegend aus Russland und Kasachstan bezogen. Also ich glaube, man schafft sich da schon auch irgendwelche Abhängigkeiten, die ja grundsätzlich sozusagen ist ja Handel gut und ich will gar nicht sozusagen Importabhängigkeiten komplett verteufeln in einem gut ausgeglichenen internationalen Wirtschaftssystem, was Positives, aber ja, I don't know, bei dem Thema Uran wäre ich jetzt vorsichtig.
Aber bei dem Thema Importabhängigkeiten wird mir dann immer ein Argument zugeworfen, das ist nämlich das Argument der Small Modular Reactors, also dieses Thema, was auch oft eher bei LinkedIn diskutiert wird als in seriösen Energieforen. Ja. Da wird dann gesagt, diese neuen modularen Reaktoren, die kurz vorm Durchbruch stehen, sollen in 2-3 Jahren einsatzfähig sein. Die können die ganzen Reste, die wir hier noch in Gorleben verklappt haben, die können die eigentlich noch abbrennen. Da könnte man noch 100 Jahre mit Atomstrom gewinnen. Hast du eine Sicht auf diese Small Modular Reactors, also es gehen schon ein paar Milliarden Investitionen da rein, aber gemessen am Gesamtenergiemarkt ist das homöopathisch, so ein bisschen wie Kernfusion am Ende auch. Wie guckst du da drauf? Also kann das funktionieren?
Gut, da bin ich nicht genau drin. Da habe ich immer nur das Beispiel aus den. Also ich glaube, das war. Ich habe so einen Deutschlandfunk. Das muss ich nochmal raussuchen. Ein Deutschlandfunk. Beitrag dazu gehört letztens. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gab es ja immer noch, also es gab NuScale in den USA, diese Small Modular Reactors, die wo es eine Firma gab, die irgendwie so halb zertifiziert war und dann aber trotzdem irgendwie 30% von den Kosten oberhalb von Flamanville sozusagen lag nochmal. Und meines Erachtens ist das Thema auch sozusagen nicht wirklich Realität, sondern eine Art Wunschdenken, also dass die Renaissance der Kernkraft irgendwie über dieses Modular, habe ich keine Daten zu, die das belegen und da auch keine starke Überzeugung aufgebaut, dass das sozusagen für eine ernsthafte Lösung spricht. Ja. Aber happy, also
ich bin wir würden ja jemanden hier im Energiezone-Podcast begrüßen, der uns das erklären kann, ja. Oder? Der quasi dort forscht oder baut und dann sagen kann, okay, das funktioniert absolut. So und so und das sind irgendwie die Risiken und hier in 3 Jahren geht's los in Frankreich oder USA oder in China und dann kostet da die sichere Erzeugung, grundlastfähige Erzeugung nur noch irgendwie 4 Cent und das würde auch deutsche Energiewende helfen. Und ich glaube, es gibt noch ein Argument, was jetzt in den letzten 3 Wochen noch hochgekommen ist und zwar jetzt, wo wir uns ja so ein bisschen in diesem geopolitischen Drama befinden, in dem die USA sich sehr wahrscheinlich irgendwann aus der NATO loslöst, wir dann quasi nicht mehr unter den Atomwaffenschirm der USA fallen, wird es Stimmen geben politisch, die auffordern werden, dass Deutschland eigene Atomwaffen baut. Ich glaube, das dürfen wir gar nicht seit den Verträgen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das wird dann kommen. Und das ist ja immer verbunden mit, dafür bräuchten wir auch Kernkraftwerke. Weil die können ja dafür helfen, das entsprechende waffenfähige Plutonium zu bauen. Ich würde also sagen, meine Prediction hier für 2025 ist, dass das ein Argument wird bei LinkedIn in Zukunft. Sozusagen, das wird verbunden dann mit dem NATO-Austritt der USA und dieser Atomschirm-Diskussion, wo wir dann nur so eine Art Pseudo-Absicherung mit Frankreich haben und irgendwie 3 U-Boote in UK, die Atomraketen verschießen können, die sind ja gar nicht fahrfähig. Und dann wird gesagt, wir brauchen selber Atomwaffen. Ja, wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen, deshalb brauchen wir Kernkraftwerke. Das wäre meine Prediction für das Thema Kernkraft in Deutschland. Dann kriegt das einen neuen Schwung.
Du, kann gut sein. Ich glaube, dieses ganze Sicherheitsargument ist natürlich irgendwie ein total valides und relevantes aktuell. Also, dass wir auf eigenen Beinen stehen müssen und gucken, dass wir wehrfähig sind und auch da die Abhängigkeit von den USA irgendwie zurückfahren. Was ich bisher verstanden habe, da ist es schon so, ne? Also so, wenn man jetzt sagen würde, zivile Kernkraft hat nichts mit Atomwaffen zu tun, dann stimmt das nicht so ganz. Also die Geschichte hat eher gezeigt, dass, also mehrere Fälle, in denen irgendwie zivile Nuklearprogramme auch so als Deckmantel für militärische Ambitionen gedient haben. Ne? Also zum Beispiel Indien, ich bin ein großer Indien-Fan, viel gereist und die hatten so einen friedlichen Forschungsreaktor, in dem sie da irgendwie Plutonium für die ersten Atombombentest 74 dann gemacht hat. Nordkorea auch, ähnliche Story. Also die hatten so einen Reaktor zur Stromgestehung und haben den dann aber zur Plutoniumgewinnung für so ein Waffenprogramm gemacht. Iran gibt's ja auch die Verdächtigung, dass sie so ein ziviles Anreicherungsprogramm zum militärischen Breakout-Potenzial ausbauen. Und also kurz, wo immer zivile Kerntechnik verbreitet wird, wächst auch dann so das latente, also das Potenzial, dass dann sozusagen das Proliferationsrisiko. Und ich glaube, also rein faktisch ist Atomenergie und Atomwaffen sind technologisch eng verwandt und dann irgendwie auch ein zentrales sicherheitspolitisches Thema, also in beide Richtungen. Und deswegen ist schon ein Argument, wo es mir schwerer fällt, ne? Also das, also in jedem von den Reaktoren, also die abgebrannten Brennstäbe, da glaube ich, ist irgendwie ein gewisser Teil Plutonium drin, das dann prinzipiell auch zu Kernwaffen verarbeitet werden kann. Und deswegen, wenn man es irgendwie gut trennt, dann voneinander, von den anderen Abfallstoffen. Und ja, also das sehe ich schon so ein bisschen.
Okay. Trotzdem bleibt mir die Frage, wie kann es billiger werden in der Energiewende? Und dazu ist diese Woche, glaube ich, eine neue Studie erschienen von BCG zusammen mit dem BDI, meine ich, ja, oder im Auftrag des BDI. Die letzte Studie, die ja hier die große Runde gemacht hat vor 2 Jahren, war ja diese McKinsey-Studie sozusagen, die aber sehr stark, die auch quasi angemahnt hat, dass die Wechselkosten in der Energiewende zu hoch sind, ja, vor allem die Netzausbaukosten, aber leider am Ende nur dazu ausgerufen hat, dass jetzt ganz viele Gaskraftwerke gebaut werden sollten. Und das ist natürlich großer Quatsch, weil das Thema Gaskraftwerke uns zum einen natürlich überhaupt nicht näher bringt zur CO2-freien Erzeugung und Gas ja leider auch ein Produkt ist, was wir im Wesentlichen importieren. Bisher ja aus Russland, aber in Zukunft natürlich auch aus den USA. Und wie das ausgehen kann, will ja auch keiner so wirklich vorhersehen zurzeit. Zum Thema Gaskraft aus Russland, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Dazu habe ich vorgestern, glaube ich, einen krassen Podcast gehört. Und zwar, ich guck mal ganz kurz, Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Und dort gibt es eine Folge, ich schau mal ganz kurz, welche das war, die ist gar nicht so lange her. Dort haben sie die komplette Entstehungsgeschichte von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nacherzählt, inklusive Involvement der diversen Politikern und Gerhard Schröder. Und wenn man das so hört, ja, es ist einfach krass. Es ist also einfach krass, wie käuflich wir dann doch waren und wie abhängig wir uns mit sehenden Auges abhängig von Russland gemacht haben. Und Nord Stream 2 ist ja dann nie zum Einsatz gekommen, also ist ja quasi nicht angeschaltet worden. Aber für alle, die sich dafür interessieren und die so ein Stückchen Interesse haben an einem resilienten Energiesystem in Deutschland, die dürften eigentlich nicht danach schreien, jetzt noch mehr Gaskraftwerke aufzubauen. Ja, also böse McKinsey an dieser Stelle nochmal. Zurück zur BCG-Studie. Hat BCG einen besseren Job gemacht? Waren sie neutral und fair aus deiner Sicht?
Ja, also sie haben Dinge angesprochen, die schon relevant sind. Also Deutschland hat auf jeden Fall ein Energiekostenproblem. Unsere Strompreise sind irgendwie 2 bis 2,5 mal so hoch wie bei vergleichbaren anderen Ländern und Gaspreise sogar teilweise irgendwie 5-mal so teuer. Und Energiewende ist teuer geplant, also dass wir irgendwie bestimmte Dinge beim Netzausbau machen und beim EE-Zubau und auch Wasserstoffhochlauf-Themen und so, das verursacht bestimmte Kosten, das sehe ich auch. Und von daher glaube, also ich fand die Studie gar nicht, also ich fand die sehr, sehr aufschlussreich.
Fand ich auch, vor allem die ganzen Grafiken ganz interessant, ne? Sozusagen, die haben jetzt wirklich ja auch so ein bisschen einmal aufgezeigt, was sind eigentlich die politischen Ambitionen, was passiert, tatsächlich, da sieht man auch bis 2022 die Abhängigkeit vom russischen Gas und was das eigentlich ersetzt hat. Das war vor allem Norwegen. Wir kriegen jetzt ja fast 50% unseres Gases aus Norwegen, 30% aus den Niederlanden, 11% kommt aus Belgien und dann haben wir so 8% direkte LNG Importe. Aber das ist ganz spannend. Also wer sich dafür interessiert, den kann man diese Studie auf jeden Fall ans Herz legen. Aber so eine der Kernaussagen ist doch, dass wir einfach ein Stückchen langsamer bauen müssen und dann tatsächlich ein Stückchen länger auf molekülgebundene Energieformen, also Gas, setzen müssen. Das kann auch Biogas sein, fairerweise. Ich bin ja ein großer Biogas-Fan geworden durch die Folgen mit Martin Lass, weil wir da eigentlich fast alle Gaskraftwerke ersetzen könnten, wenn wir Biogasanlagen überbauen würden. Aber das kommt da auch nicht so richtig zur Sprache. Also offensichtlich hat die Biogasbranche noch ein Kommunikationsthema und kommt noch nicht so richtig an. Aber das ist es doch. Im Grunde genommen soll einfach langsamer ausgebaut werden und damit sparen wir uns recht viel Geld bis 2035. Oder fasse ich das falsch zusammen?
Nee, sehe ich, also habe ich es auch verstanden und würde ich auch mitgehen. Ich glaube, die schreiben von bis zu 330 Milliarden Einsparpotenzial bis 2035, einfach durch so realistischere Nachfrageannahmen, effizientere Netzausbau und so klügere Priorisierung von erneuerbarer Technologie, sage ich mal. Aber ich mache jetzt auch mal eine steile These. Also wenn wir wollen natürlich 100% erneuerbar, aber wir müssen uns, glaube ich, immer auch anschauen, was kostet das und wie kriegen wir es wirtschaftlich sinnvoll höchst. Und die letzten 10-20% aus dem Stromsystem komplett zu dekarbonisieren, sind halt unglaublich teuer. Und das muss man sich, glaube ich, zweimal überlegen und gucken, können wir die Mittel nicht auch irgendwo anders gut einsetzen. Und ich glaube, der Kern ist hier schon, ein bisschen realistischer daran zu gehen und zu schauen, also so nach der Marginal Abatement Curve Logik, also was sind sozusagen die Grenzkosten der zusätzlich eingesparten Carbon Molecules, also Kohlenstoffmoleküle, und da glaube ich, können wir das Geld wahrscheinlich schon noch ein bisschen schlauer einsetzen an anderer Stelle und dadurch dann verhindern, dass die Industrie hier droht abzuwandern. Selbst bei besserer Umsetzung braucht es halt einfach auch eine dauerhafte Subvention für stromintensive Branchen. Und das, glaube ich, ist der Kernpunkt hier.
Aber warum ist es denn in anderen Ländern so viel billiger? Die müssen doch auch Gas importieren aus Holland oder über LNG-Importe. Also wie kann es denn dann in Spanien, Frankreich und Co. so viel billiger sein? Weißt du das?
Also bei Spanien und Italien wäre meine Vermutung immer einfach bessere Verfügbarkeit von Erneuerbaren. Also gleiche Technologie hier aufgestellt und daraus gestellt hast du halt einfach x Prozent, keine Ahnung, 20-30% besseren Ertrag. Mhm. Und das macht dann schon auch viel aus. Bei Frankreich kann es vielleicht die sozusagen abgeschriebene Amortisation sein der Flotte, aber ich stochere jetzt auch ein bisschen. So gefährliches Halbwissen, das wären jetzt so meine Ansatzpunkte. Siehst du irgendwas noch, irgendwas anderes?
Ja, beim Thema Verfügbarkeit von Erneuerbaren bin ich mir gar nicht so sicher, weil du natürlich in Spanien und Italien eigentlich einen sehr geringen Ausbau bisher hast, insbesondere von Solar, weil das eigentlich naheliegen würde, da ganz viel Solar zu bauen, aber die haben ja deutlich, deutlich schwächere Stromnetze. Sogar die Schweiz hat ein viel schwächere Stromnetzen, kann gar nicht so viel transportieren, links und rechts. Spanien wäre auch naheliegend, weil es da ja viele Häuser gibt, die oft gar nicht an die Ortsstromnetze angebunden sind. Das sieht man auf Mallorca oft, dass dann irgendwie unabhängige, also die haben ja quasi eine Batterie, ein bisschen Solaranlage und oft noch einen kleinen Dieselgenerator stehen zu Hause, schaffen es aber 90% des Bedarfs über Solar zu decken. Das sind gar nicht so große Anlagen. Also es wundert mich immer, auch wenn ich da bin, mit Leuten rede, dass es gefühlt eine Dekade, locker eine Dekade hinter der Diskussion, die wir jetzt hier haben, was sozusagen die Aufklärung angeht und auch die Verfügbarkeit von Technologien und auch Handwerkern vor Ort. Aber deswegen, das ist ja noch gar nicht so stark ausgebaut. Frankreich hat ja auch noch nicht so stark Windkraft ausgebaut zum Beispiel. Ich bin nicht so sicher, woher die sehr, sehr hohen Kosten und sehr, sehr hohen Umlagen kommen. Aber nichtsdestotrotz gibt ja die Studie nicht so ein wirkliches Lösungsszenario auf. Sie sagen halt, Wasserstoff bleibt teuer. Ja? Also wir haben ein Problem und die Energiewende ist teuer, aber wir müssen im Wesentlichen unsere Pläne ein bisschen runterschrauben. Und diese sehr hohen Ambitionen in den Plänen kommen ja daher, dass wir gedacht haben oder dass der Staat gedacht hat, dass der Ausbau von Wärmepumpen und der Absatz von den elektrischen Autos viel, viel höher ist, als er jetzt tatsächlich eingetreten ist. Aber ich glaube, der kommt, weil wer baut sich bei den aktuellen Gaspreisen denn wirklich noch eine Gasheizung ein? Wer kauft sich bei den niedrigen Preisen, die es mittlerweile gibt für Elektroautos, also Anschaffungspreisen plus die Ersparnis tatsächlich aus der sozusagen aus dem Fahren, wer kauft sich denn dann noch Benziner? Für die Leute, die es auf den Euro ankommt, die werden fast alle bei Elektroautos landen in den nächsten Jahren. Nicht, weil sie Elektro cool finden, sondern falls sie eine verfügbare Wallbox irgendwo haben, entweder in der Tiefgarage oder zu Hause, das ist einfach die günstigere Form. Also ich glaube, der Ausbau kommt. Und die Studie redet ja auch so ein bisschen davon, die Dekarbonisierungsziele nicht ganz so hoch zu hängen. Da bin ich sogar fein mit, weil am Ende hilft ja nur eine effiziente Dekarbonisierung. Wir brauchen ja eine starke Wirtschaft, um uns auch in Zukunft sozusagen Klimainvestitionen leisten zu können. Und da dürfen wir uns jetzt quasi nicht sozusagen selber abschießen. Aber es kommt jetzt dann nicht so richtig was raus, wie setzt doch bitte mehr auf, keine Ahnung, Biogas oder setzt doch bitte mehr auf ein besseres Preisanreizsystem, um Strom dann zu verbrauchen, wenn er günstiger verfügbar wäre. Das wären ja so naheliegende Sachen für mich. Hier steht ja am Ende, Plan konservativer, baut mehr Gaskraftwerke und dann wird es ein bisschen günstiger bis 2035. Ist jetzt so dolle finde ich es jetzt auch nicht. Ich glaube, die Feststellung ist wichtig. Ja, die Energiewende ist teuer. Ich glaube, das ist eine relativ wichtige Feststellung. Aber so richtig pragmatische Lösungsansätze habe ich da jetzt nicht so rausgelesen. Aber ja,
also
trotzdem.
Es ist natürlich auch ein Versuch. Also ich glaube, was man schon sagt, und das war auch bei Christoph Maurers Papier, so ja die Bottomline, Strom wird auch langfristig deutlich teurer, als er jetzt in den 2000ern oder 2010ern war, einfach weil wir da nicht aufs Klima geguckt haben und gesagt haben, Klimakosten brauchen wir nicht einpreisen. Und das bedeutet ja in der Konsequenz schon auch ein bisschen Strukturwandel. Und dieses Paper ist, oder diese Studie von BCG ausgeführt, ist ja vom BDI, vom Bund der Industrie, aufgegeben worden. Und muss ich ja schon fragen, so ist das Konservieren aller energieintensiven Industrien, so wie historisch gewachsen, sinnvoll oder nicht? Und da gibt es irgendwo natürlich dann den Sweet Spot dazwischen. Natürlich nicht alle, aber ein Teil. Und wenn ja, welche?
Aber da bin ich fein. Also von mir aus können quasi alle auch energieintensiven Industrien hier bleiben. Aber es gibt ja so ein paar Grundsätze, die man sich überleben muss. Wir haben ja in den ersten 20 Folgen bei Energiezone haben wir stark über diskutiert, zentral versus dezentrale Stromerzeugung. So, jetzt sind wir quasi weiterhin in der zentralen Idee. Ne? Sozusagen, wir bauen jetzt verschiebt sich quasi die Erzeugung so ein Stückchen Richtung Norddeutschland und versuchen jetzt Netze zu bauen, die diese Erzeugungsleistung nach ganz Deutschland verteilen. Aber fairerweise wäre es ja klug gewesen, auch in so einer Studie mal anzudiskutieren, okay, wie kann eigentlich eine dezentrale Stromlogik aussehen für energieintensive Industrien? Also kann man in Ludwigshafen bei BASF, kann man irgendwie regionale, dezentrale Stromerzeugungslogik bauen, die Preise halbiert, damit man eben nicht nochmal ein weiteres Südlink, Nordlink, Ostlink-Kabel bauen muss. Weil Dezentralität erzeugt natürlich auch deutlich höhere Resilienz, ja, viel bessere Krisenvorsorge, viel schlechter anzugreifen, so in der sozusagen von Putins Russland, wenn er uns nicht schaden möchte. Und der BDI sozusagen muss ja sowohl den energieintensiven Industrien als auch den Energiekonzernen, die ja da auch zugehören, er muss aber quasi beide Klaviaturen spielen und kann deswegen, glaube ich, jetzt auch nicht ausbrechen und zu sehr konkreten, spannenden Lösungen kommen. Und Anreizsysteme für einen Stromverbrauch oder für Stromverbrauchsszenarien, die sich danach richten, wann Strom günstig verfügbar ist, werden da auch nicht diskutiert. Das ist aus meiner Sicht auch noch ein großer Hebel. Ich meine, du siehst es ja in eurem Business. Also wie viele von den Kunden, mit denen ihr redet, wären in der Lage, ihren Verbrauch ein Stückchen weit zu flexibilisieren?
Fast 100%, glaube ich.
Also, und wollen sie das? Also sind sie auch bereit dazu? Weil Flexibilisierung kostet ja immer so ein bisschen Geld auch.
Nee, das ist, glaube ich, ist ein Thema. Ich musste nochmal Torge von Incentive nochmal mehr fragen, weil der ist ja sozusagen dann noch viel mehr. Aber so, die Bottomline ist meistens, die wissen gar nicht so richtig, also sie denken, dass sie weniger flexibilisieren können, als sie tatsächlich können, aber eine große Bereitschaft, das zu tun, gibt, oder das ist schon ein Education-Thema, wo man nicht sofort den Buy-in hat oder einen Pull hat aus dem Markt.
Okay. Ja, also trotzdem, also auch wenn wir jetzt quasi ein bisschen enttäuscht sind, was kreative Lösungsszenarien angeht aus der Studie, sollte jeder mal lesen und ich glaube, da kann man eine ganze Menge lernen über den Status quo des Energiesystems und wohin die Reise gehen kann. Empfiehlt die Studie Kernkraft? Das habe ich, jetzt muss ich mal ChatGPT fragen, haben die da was drin? Nee. Wie steht die Studie zum Thema Atomkraft beziehungsweise Kernkraft? Schauen. ChatGPT denkt nach. Die Studie nimmt eine kritische, aber pragmatische Haltung zur Atomkraft ein. Sie stellt fest, dass Kernkraft in Deutschland langfristig keine Rolle mehr spielen wird, benennt aber damit die verbindenden Herausforderungen und Kosten. Risiken. Der Ausstieg aus der Kernkraft hat das deutsche Stromsystem verteuert. Ja, ich glaube, das stimmt. Deutschland bleibt mit seinem Atomkurs international isoliert. Nein, das stimmt, glaube ich, nicht. Das hast du ja, glaube ich, auch in deinen Mythen widerlegt. Also das ist eine Fehlaussage der Studie.
Soll ich da noch mal kurz ausführen?
Ja.
Weil ich glaube, das ist wichtig, weil das ist, glaube ich, auch was man immer wieder hört. Also wo ist es denn hier? Das ist weiter unten, oder? Genau, nur Deutschland steigt aus der Kernkraft aus. Alle anderen setzen weiter drauf. Stimmt nicht. Spanien hat einen Ausstiegsfahrplan. Die haben 7 spanische Reaktoren. Die sollen zwischen irgendwie 2027 und 35 schrittweise ab. Das klingt so nach einem nüchternen, pragmatischen Ansatz. Die Schweiz, hier wurde 2017 per Volksentscheid entschlossen, dass keine neuen AKW zu bauen sind. Die 4 bestehenden Meiler sind ungefähr 48 Jahre alt im Schnitt, dürfen aber noch bis zum Ende ihrer Lebensdauer laufen und werden dann nicht ersetzt. Ist ja faktisch auch ein Ausstieg in Raten. Italien verzichtete schon 87 per Referendum auf die Kernkraft. Die letzten Reaktoren wurden nach der Tschernobyl-Katastrophe dann abgeschaltet. Österreich hat ein fertiges AKW Zwentendorf 1978 gar nicht erst in Betrieb genommen. Interesting, I don't know why. Auch in den USA und Westeuropa insgesamt stagniert es eher so. Und genau, in den letzten 30 Jahren nur an 2 neuen Reaktoren gebaut. Das, also EU ist natürlich dann Hinkley Point C nicht mit eingerechnet, aber UK wäre dann noch ein drittes. Aber das waren Flamanville, das habe ich schon genannt, und Olkiluoto, das ist dieser finnische, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und genau, und einfach Dutzende alte Anlagen gehen vom Netz und so ganz, ganz insgesamt konzentrieren sich die Neubaupläne weltweit im Wesentlichen auf China und Russland und viele andere Staaten setzen verstärkt auf Erneuerbare. Dieser sozusagen weltweit beschworene Nuklearboom findet in der Breite nicht wirklich statt.
Okay, ja, dann haben wir das auch schon mal, aber die Studie setzt jetzt auch nicht darauf, dass es in Deutschland wiederkommt. Das macht sie für mich schon ein bisschen glaubwürdiger. Fair enough. Aber du hast, glaube ich, noch eine andere Studie verlinkt hier in deinen Unterlagen, und zwar die Stromspeicherinspektion. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, die Stromspeicherinspektion. Ich war eingeladen beim Strommarkttreffen zu den Speichern und wurde diese Studie vorgestellt. Ich habe tatsächlich den Vortrag dann gar nicht mehr selber gesehen, weil ich schneller raus musste. Der kam erst hinten raus, aber ich habe vorher mich da schon eingelesen und ich hatte es dir ja auch geteilt. Also da ging vorher so ein Schreiben raus und da habe ich mich einmal kurz mit befasst. Ich habe den Vortrag selber nicht gehört, weil sozusagen zitieren die natürlich trotzdem total gerne. Das sind die Autoren von der HTW. Johannes Wenger, Nico Ort, Lukas Meissner und auch von meiner Alma Mater KIT, Robert Schreier und Nina Munzke. Und die haben so die ganzen, wie soll ich sagen, also die haben so eine Übersicht gebaut, welche Stromspeicher wie gut sind. Also so da wird hauptsächlich drüber gesprochen, sozusagen. Also werden ganz viele verschiedene Stromspeicher verglichen, der und so Wirkungsgrade verglichen. Also es gibt da RCT Power, Fronius, Kostal ist auch mit dabei und Energy Depot, die höchste Systemeffizienz haben. Es gibt wird auch besprochen von sozusagen dieser massive Boom im Eigenheim-Segment, dass es einfach dass sehr viele Batteriespeicher zu erwarten sind, dass die gebaut werden. Und genau, dann so ein bisschen Datenblatt versus Realität, dass es da teilweise krasse Diskrepanzen gibt, dass viele Hersteller übertreiben bei ihren Wirkungsgraden und Standby-Verbräuchen, also teilweise bis zu 10-mal höhere reale Verluste. Und die decken dann damit dazu auch, dass dann sozusagen 60 Watt Standby-Verbrauch statt
60
der
Watt.
Versprochenen
60 Watt ist schon eine ganze Menge.
Ja, statt irgendwie versprochenen 6 Watt dann einfach auch kein Einzelfall sind. Also alle, die sich irgendwie mit Speichern für, also wie du ja auch, im Heimsegment interessiert, sollte da mal reinlesen. Und ja, die Kostenteile sind irgendwie klar messbar auch. Also der Unterschied zwischen schlechtem und gutem Speicher kostet dann auch mal gerne so 250 Euro pro Jahr. Und Effizienz
bedeutet nur durch die einfach schneller. Nur durch die Effizienz. Also ich habe das natürlich auch hochgeladen bei ChatGPT und mal gefragt, diese Kostenführer Dynes, das ist für mich eine komplett neue Marke. Ich habe das erst aber aus dem Kostal-Newsletter erfahren. Kostal ist ja mein Wechselrichteranbieter. Und die haben gesagt, wir arbeiten jetzt mit Dynes zusammen. Dann haben wir geguckt, die kosten die Hälfte von den BYD-Batterien, circa. Also nicht ganz die Hälfte. Jetzt frage mich aber, wenn die ein Stückchen ineffizienter sind. Und die Studie sagt, sie sind ineffizienter als die BYD-Batterie. So, wann kippt das denn? Also mache ich quasi eine schlechte Kaufentscheidung, wenn ich da mal für 200 Euro einen Dynes-Speicher kaufe, statt für 400 Euro einen BYD-Speicher? Also sozusagen diese 200 Euro Kostennachteil pro Kilowattstunde. Bei 10 Kilowattstunden wären das ja schon 2.500 Euro. Über was reden wir denn da? Also bin ich dann, ist es vielleicht doch nicht so schlau, den günstig zu nehmen durch diese Effizienz?
Naja, du kannst auch relativ einfach die Zusatzkosten umlegen auf die durchzirkulierten Kilo, also sozusagen einmal rein und raus gespeicherten Kilowattstunden und hast dann sozusagen die Mehrkosten pro Kilowattstunde. Und genau andersrum kannst du natürlich auch das, was du an Effizienz verlierst, kannst du ja irgendwie auch bewerten mit wie viel ist die Kilowattstunde wert, die sozusagen weniger durchschleusbar sind. Und dann, ich habe es jetzt selber nicht gemacht, aber da kommt man bestimmt auf ein Break-Even.
Ja, okay. Ich gucke mir das mal an, aber wie gesagt, ich bin erstmal darauf angewiesen, dass Kostal die Schnittstellen freigibt für Unternehmen wie OpenWB. Ich habe jetzt mich ein bisschen verabschiedet von der Idee, nochmal ein weiteres Hems dazu zu buchen, wie zum Beispiel Solarmanager, weil es dann zwei regelnde Systeme gibt. Und ich habe auch gelernt im Rahmen meiner Recherchen tief in den verschiedenen Foren, dass ich auch nur eine Batterie betreiben kann, auch wenn man zwei Wechselrichter hat. Wenn man nämlich zwei Batterien hat, dann regeln die sich auch quasi untereinander, wissen gar nicht genau, wer speist jetzt ein, woher kommt die Energie. Das ist alles doch viel, viel komplizierter, als ich dachte am Ende. Aber ich bleib dran. Ich informiere hier die Energiezonenhörer weiter und wie meine Insellösung sich hier aufstellt und ob ich das E-Auto meiner Schwester zwingen kann, mit dreiphasig zu laden, mit 10 oder 11 kW. Das weiß ich noch nicht genau. Also vielleicht kannst du das Auto auch gar nicht. Muss ich mir mal einlesen.
Ja, macht es. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin ja auch hinten dran mit meinen persönlichen Ausstattung, aber bin da immer interessiert an deinen Ergebnissen. Von daher.
Okay, was haben wir noch vergessen? Energiefrühstück ist auf jeden Fall ja, das steht schon fest, 6.5. Im Rahmen der OMR. Da haben wir jetzt auch schon ein Panel, sind wir noch in der Vorbereitung. Magst du schon was sagen zum Panel? Kann man schon was sagen zum Panel?
Es gibt eine Zusage, ich erinnere mich jetzt gerade nicht an den Namen, du hast den vermittelt, für das, sagst du noch mal kurz, oder erinnerst mich?
Ich glaube Niklas, das, Niklas von Adfontis.
Genau. Ansonsten, ja, ich glaube, was wir schon sagen können, ist, dass wir, wann wir das machen? Wir machen das am zweiten Tag. Nach der Kassenzone-Party, wenn man richtig schön verkatert ist und einfach ein Mettbrötchen braucht, um wieder in Fahrt zu kommen. Mhm. Also am 6. Mai, am Dienstag von 8 bis 10. Also je früher man da ist, desto energiegeladener kommt man in den Start, weil man mehr Kaffee trinken kann und Mettbrötchen essen kann. Und so wahrscheinlich gegen 8.30 Uhr oder so starten wir dann mit dem Programm, so wie beim letzten Mal. Und der Vorteil ist, dass es diesmal super gelegen, wer dann hinterher auf die OMR gehen will. Das ist dann nur noch 5 Minuten zu laufen. Und inhaltlich und wer dann wirklich die Personen sind, die auf dem Panel sitzen, da gebe ich dann nochmal Meldung bei der nächsten Gelegenheit. Aber ich stelle mir sowas vor wie klein versus groß in der Skala, sowohl bei PV als auch bei Speicher.
Alles klar. Und dann habe ich hier noch was gelesen in der Agenda von einem Intersolar-Panel. Machst du auch was?
Genau, ich moderiere ein Panel auf der Intersolar und vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir von seiner technischen Ausrüstung, Ausstattung da alles hinkriegen, aber das könnten wir dann eigentlich auch nutzen. Das machen wir mit Enerpark und Sunic zusammen. Kennt ihr ja auch schon, Stefan Müller hier aus den Folgen. Genau, da bin ich auf der Intersolar. Das ist dieselbe Woche, also von dem Dienstag dann auf den Freitagnachmittag. Wer in München ist in dieser Woche, das kann sich auch gerne melden und dann kriegen wir euch irgendwie auch auf die Intersolar reingeschleust. Also
sehr cool, sehr cool. Also viele Links, die in den Shownotes dann drin sein müssen und da haben wir schon wieder eine Stunde gequatscht und ich hoffe, es war was dabei für die Hörer.
Genau. Danke, Alex. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Spaß beim Baggern und schönes Wochenende noch.
Genau, ich habe hier nämlich einen Bagger ausgeliehen hier. Bin hier noch am Ausbaggern zu Hause. Dazu mehr in der nächsten Folge. Tschüss.